2017, 1986 war das, war ich fest entschlossen, mir das Leben zu nehmen. Das Leben war für mich unerträglich, es war unerträglicher seelischer Schmerz. Es war Hass auf meine Eltern, ganz besonders auf meinen Vater. Und das Ganze war so übel, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe und nicht mehr aushalten wollte. Und so habe ich mir dann einen Termin festgelegt. Ich wusste wann, ich wusste wie. Und ich war schon so weit in diesem Tunnel drin, dass ich mich gefreut habe drauf. Also mein eigener Tod war das Licht eines am Ende des Tunnels aus unerträglichen Leid und Schmerzen. Und ich werde es nie vergessen. 10 Tage vor dem Termin liege ich im Bett, lese ein Buch über Suizid, das mich eigentlich ermutigt und bestärkt hat, in diese Richtung. Und auf einmal kommt etwas über mich. Es ist so, wie wenn ein grauer Schleier von meinen Augen weggenommen worden ist. Und ich konnte auf einmal wieder klar sehen und auf einmal wieder klar denken. Und ich bin zutiefst erschrocken darüber, wo ich war, an welchem fürchterlichen Ort ich war. Und das war eine totale Wende in meinem Leben. Das Problem war, dass es überhaupt so weit kommt, waren zwei. Das eine war meine sehr schwierige Beziehung zu meinem Vater, von dem es wenig, eigentlich meinem Empfinden nach, überhaupt keine Anerkennung gab, sondern ich war immer so der schlimme kleine Bruder und das Negativbeispiel neben einer braven großen Schwester. Das war so die Rollenverteilung bei uns. Das war die eine Sache. Es tut weh, wenn man immer nur zu hören kriegt, aus dir wird eh nichts und du bist falsch, so wie du bist. Ja. Und die andere Sache war, ich war ein unglaublich schüchternes und gehemmtes Kind und das hat sich weit noch bis in meine 20er und 30er fortgesetzt, auch wenn es dann nicht mehr so schlimm war. Ja. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte da so ein Bild. Eigentlich war meine Kindheit, Jugend nicht jetzt fürchterlich. Ja. Ich hatte Freunde, wir sind fortgegangen, wir haben lässige Sachen gemacht. Aber ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich unter einem Glassturz stehe. Rund um mich herum sind meine damaligen Freunde, Schulkollegen und so weiter. Und ich habe keine Chance, irgendwie zu denen durchzudrängen, sondern ich sitze zutiefst einsam und isoliert unter dieser Glasglocke. So ist es mir damals gegangen. Aber eben, nach diesem Erlebnis war das auf einmal weg. Dieser Gedanke, nicht Mensch, nicht, dass ich ein seelisches Wrack war, aber dass ich mich deswegen umbringen werde. Und das hat sich dann auch vieles geändert in meinem Leben. Bin dann mit meiner ersten Freundin zusammengekommen, war glücklich verliebt, es war wunderschön und so, ja. Ich habe dann das Gymnasium abgeschlossen und habe dann ein freiwilliges soziales Jahr in einem Altersheim gemacht. Das war super. Es war das im Rückblick wirklich das beste Jahr meines Lebens, weil ich war jung, die Welt steht einem offen und ich habe das Gefühl, ich mache endlich etwas Sinnvolles. Naja. Also Putzen habe ich gern gemacht, die alten Leute habe ich geliebt, haben mir urgern ihre Geschichten angehört und so weiter. Das war super, wirklich ein Traum. Und das ist dann zu Ende gegangen. Und dann war ich mal so unsicher, was will ich jetzt eigentlich weitermachen. Und genau in dieser Phase, also meine Schwester ist 2 Jahre vorher, hat sie ihr Leben Jesus in die Hände gelegt. Ja. Und sie hat mich dann schon immer wieder so ein bisschen zum Nerven angefangen mit dem Glauben. Und so und hat mich so auf Studentenfreizeiten mitgeschleppt von der österreichischen Studentenmission. Da war ich zweimal auf Schloss Mittersil. Jo, ich war dort und ja, es war toll, die Leute nett und so, aber von dem, was die da aus der Bibel erzählt haben, ja, ich habe es mal angehört, aber es war halt so ein Vortrag halt und nicht mehr. Und 1988 im Sommer, da war ich dann nach der Freizeit noch einmal bei meiner Schwester zu Besuch, die hat da in Innsbruck gelebt. Und die hat mich in ihre Kirche mitgenommen und so, und das war alles irgendwie, ja, hat mich sehr angesprochen. Und ich bin dann so in meine Beziehung zu Jesus mehr hineingestolpert als sonst irgendwas. Also das war jetzt nicht das tolle Erlebnis, die tolle Lebenswende. Leider, hätte ich mir sehr gewünscht, aber das war es leider nicht. Ich habe schon gespürt, da ist irgendwie so eine neue Freude also in meinem Leben, aber es war jetzt nicht so großartig. Ja. Und infolgedessen bin ich dann in meine erste Kirche hineingestolpert. Und das war kein Perfect Match. Ich war so der verrückte Vogel. Ich bin mit mit aufzerschlissenen, wild bemalten Jeans herumgerannt, haben wir dann irgendwann einmal einfach so, weil ich Lust drauf hatte, einen Irokesen geschnitten selber. Hat mir gut gefallen. Aber mit meiner Kirche ist das nicht zusammengegangen. Das war eher so ein eher wertekonservatives Milieu, ja, so recht bürgerlich. Und ich meine, allein ich bin auf Rock und Hard Rock gestanden, ich habe das geliebt und dort war so eher, oh, Hard Rock, das ist böse, das ist vom Teufel, das wollen wir nicht, mach das nicht, hör dir das nicht an. Und das ist nicht zusammengegangen. Und ich habe da wirklich in den ersten 5 Jahren gelitten wie ein Hund, weil du bist da als komplett frisch gefangener Christ, weißt ja noch gar nichts und so weiter. Aber ich habe in mir gespürt, mich hat das unheimlich angesprochen, so in der Apostelgeschichte, die Berichte darüber, was ich da gespürt habe, was die für eine Freude haben, was für eine Begeisterung, wie lässig das alles war, ja. Das habe ich in meiner Kirche, also ich zumindest, konnte es nicht wahrnehmen, ja. So war halt meine Wahrnehmung. Und dann war ich so hin und her gerissen. Ich hab immer das Gefühl gehabt, boah, ich sehne mich nach einer Veränderung meines inneren Menschen, ja. In meiner Seele, in meinem Herz, das wünsche ich mir. Und dort war der Schwerpunkt, hey, wichtig ist äußere Regeln, ja, wie du dich kleidest, wie du redest, welche Musik du hörst all diese Dinge. Und das hat mich fast zerrissen. Einerseits zu spüren, ich wünsche mir was anderes, als die sich wünschen, aber gleichzeitig immer wieder gesagt zu bekommen, hey, nein, das, so wie du dir das vorstellst, das funktioniert nicht und das gehört so nicht, das gehört so, wie wir es sagen. Und meine Schwester ist mir in diesen 5 Jahren eine, ja, ohne sie hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt, weil sie war diejenige, die immer wieder mich ermutigt hat, da dran zu bleiben und meinem Gefühl zu vertrauen und mich nicht unterzuordnen und einzufügen. Ja. Und das war gut und wichtig für mich. Und ich habe dann, 1993 war das, dann habe ich ein Buch von Larry Crabb gelesen, von innen nach außen, wo der Autor eben ganz klar sagt, echte Veränderung muss im Inneren anfangen. Echte Veränderung muss in meinem Herzen anfangen und die äußere Veränderungen, die kommt dann ganz automatisch. Und das hat mich so abgeholt. Das wollte ich. Und dann habe ich auch das erste Mal so ein bisschen ein kleines Stück so, ist mir Gott begegnet mit seiner Liebe und Ding und so. Und das hat mich so berührt und das war so schön. Und dann ist mir gesagt worden, ja, das, was du erlebt hast, das sind seltene Ausnahmen und ich sollte jetzt nicht das Große herum erzählen und ich sollte keinen großen Aufruhr machen. Und überhaupt. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn das wirklich so diese offizielle Meinung der Gemeinde und der Leitung ist, dann kann ich da nicht bleiben, das geht nicht. Das geht nicht zusammen. Und dann ist es für beide, also sowohl für meine damalige Kirche als auch für mich besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Und ich habe mich dann auf die Suche nach einer anderen Kirche gemacht. Und meine Schwester hat mir Predigtkassetten aus Tirol geschickt. Von einem Prediger. Und das war Hammer, Hammer, Hammer. Da habe ich gedacht, wow, was der über Gott erzählt. Darüber, wie sehr uns Gott liebt, wie gut Gott ist und dass wir uns in Gott sicher sein können und so weiter und so weiter. Da geht Hammer. Das will ich haben. Das muss ich haben. Naja, und dann kam es zu meinem ersten wirklich großen Befreiungsschlag. Ich habe Gott beim Wort genommen, weil Jesus sagt ja, wenn ihr um meinetwillen alles verlasst, dann werde ich euch mit allen rundherum versorgen. Dann habe ich gesagt, gut, Gott, ich mache das jetzt und dann kannst du zeigen, was du kannst. Und habe dann wirklich Job gekündigt in Wien, war damals Drucktechniker, aus der Wohnung meiner Eltern ausgezogen. Wirklich schmerzhaft war, dass mit meinem Weggang alle Beziehungen zerbrochen sind. Auch ich hatte gute Freundschaften und das war dann zack, weg. Das war hart. Also das war sehr hart wehgetan. Ja. Dass ich, weil ich diese Kirche grundsätzlich in Frage gestellt habe, war ich dann sozusagen Persona non grata. Schade. Naja, und dann bin ich nach Tirol und habe zuerst bei meiner Schwester in einem kleinen Kabinett gewohnt. Und das war, da habe ich wirklich einerseits eine ganz, ganz großartige Zeit erlebt mit Gott. Aber andererseits war es halt unheimlich schmerzhaft, auch weil ich immer noch so kaputt war. Ich war noch immer dieser. Ein seelisches Wrack. Da hat sich nicht viel geändert, seit ich 17, 18 war. Und das Großartige war, die hatten zweimal in der Woche Gottesdienst. Ja. Donnerstag und Sonntag. Und wir waren immer da oben, meine Schwester und ich. Wir sind da jeden Donnerstag, Sonntagabend von Innsbruck bis rauf auf den Achensee. Das sind 100 Kilometer hin und retour in den Gottesdienst gefahren. Und das war Hammer, Hammer. Also das war so die Zeit, wo es modern war, dass der Prediger ins Mikro bläst und wam, die Leute fliegen durch die Gegend. Es war so, ganz wertfrei, ja. Und es sind dort auch Heilungen und alles Mögliche und Leute haben tiefe Begegnungen mit Gott gehabt und das war großartig. Und auch das, was ich in diesen 3 Jahren über Gott gelernt habe, war sehr, sehr wertvoll. Das möchte ich nicht missen. Aber gleichzeitig war ich immer noch einsam, habe mich immer noch so ein bisschen wie ein Alien gefühlt, habe immer das Gefühl gehabt, alle rund um mich erleben was mit Gott, aber ich nicht. Das war ein großer Schmerz und da habe ich viel mit Gott gehadert und gerungen und war frustriert und enttäuscht. Und das andere, was echt übel war, richtig übel war für meine Seele, war mein Job. Also Gott hat mir tatsächlich einen Job vom Himmel geschmissen, ohne dass ich Bewerbungen geschrieben habe. Da ist eines schönen Tages, kommt ein Mann aus meiner Kirche auf mich zu, hat mir gesagt, hey, diese Firma sucht jemanden, schreib die an, bewirb dich dort. Ich schreibe die an, bewerbe mich und werde eingestellt. Hammer. Ja. Von Tätigkeit her super, aber menschlich war das Umfeld ganz, ganz schwierig für mich. Und auch da habe ich mit Gott so gehadert, weil man gedacht habe, hey Gott, was ist mit dir? Du weißt, wie kaputt ich bin, du weißt, wie verletzt ich bin. Wieso stellst du mich in ein Umfeld, das mich seelisch fast umbringt? Und das war so hart, das war wirklich übel. Ja. Und das hat sozusagen meine Seele erodiert in den kommenden Jahren. Ich habe es immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter ausgehalten. Fast forward, April 1994, und da habe ich mein erstes tiefes Heilungswunder erlebt, das nachdem ich ein anderer Mensch war. Ich war auf einer christlichen Konferenz in Wien. Die Konferenz war jetzt nicht so toll, die hat mir nichts rausgerissen. Aber es war okay, ja. Und ich war dann in einer Pause, bin ich einmal rausgegangen in den Park, weil da ein Vortrag war, der mich nicht interessiert und weil ich einfach Pause wollte von dem ganzen Wirbel und so. Und spaziere da so durch den Park. Setz mich auf eine Bank und dann ist das zweitgrößte Wunder in meinem Heilungswunder in meinem Leben passiert. Und nämlich, da ist wirklich Gottes Kraft über mich gekommen. Heute sage ich dazu so. Ich habe es visuell gesehen. Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja. Das Gras war grüner, die Blumen waren bunter, der Himmel war blauer, alles war schön. Was war passiert? Meine tiefe, tiefe Not war der fehlende Vater. Dass ich keinen Vater hatte, der mich ermutigt hat, der mich bestärkt hat, der mir gesagt hat, dass er mich toll findet, der stolz war auf mich. Ja, ich habe das Gegenteil erlebt. Immer. In meinem Empfinden nach ausschließlich. War natürlich nicht so, aber als Betroffener, so spürt sich's an. Ja. Und dann kommt auf einmal Gottes Vaterliebe so über mich. Ich hatte auch ein ganz schlechtes Selbstbild. Ich wusste, dass ich begabt bin, dass ich wirklich begabt bin. Und gleichzeitig habe ich gesehen, ich bin so ein Wrack, ich bin so kaputt, mir ist es unmöglich, daraus was zu machen. Ja. Und das hat zu einer tiefen Selbstablehnung geführt in mir, ja, die mich sehr tief geprägt hat. Und dann spüre ich auf einmal, hey, dieser Gott hat mich lieb, so wie ich bin. Dieser Gott hackt nicht auf meinen Fehler herum, die interessieren ihn gar nicht so besonders. Dieser Gott freut sich unheimlich über meine Stärken, hat mich unheimlich gern. Und findet mich unheimlich großartig und das war wirklich lebensverändert. Weil wenn man so eine tiefe Wunde herumschleppt, man ist ich war unfähig, ein normaler Mensch zu sein, ja, ist nicht gegangen. Ja, war so verklemmt, gehemmt. Und aus dem hat mich Gott rausgeholt. Und ab da war alles anders für mich. Und ab da habe ich gemerkt, hey, das Wichtigste ist diese Beziehung zum Vater. Das ist es, worum es geht, wenn man mit Jesus gehen. Und dann ist was ganz, ganz Bitteres passiert, weil ich bin zurück in meine Kirche, die haben davon erzählt und die Leute haben kein Wort verstanden. Ich war begeistert und die waren alle so, hä? Ja, naja, Konferenz halt, da ist man dann halt hi und so was ich. Und nein, ich bin anders. Gott hat mich zutiefst verändert. Und dann hat mich das wieder aus der Gemeinde rausgekickt, weil ich gespürt habe, in dieser Kirche, geht es den Menschen nicht um den Vater? Geht es nicht um die Herzensbeziehung? Die wollen die Wunder. Und es sind ja tatsächlich Wunder passiert, jede Menge, wirklich. Aber die wollten die Gaben, aber der Geber der Gaben war nicht so wichtig. Ja. Da dachte ich, na, kann ich nicht, da kann ich nicht mehr mit. Und ich war halt auch ein Heißsporn und sicher nicht fair in meinen Urteilen und habe dann beschlossen, bah, ich halte das nicht mehr aus, dort gehe ich nicht mehr hin. Und dann sind einige Dinge parallel passiert, dass mein Leben komplett auseinandergefallen ist. Ja, meine Schwester hat ihren Mann kennengelernt. Ich war mit meiner Schwester sehr eng. Das war mir, sie war ganz wichtig für mich. Und ich habe mit ihrem Mann überhaupt nicht können. Ja. Und das hat sie sehr gekränkt. Und weil das so war, ist es dann zu einem ganz, ganz schmerzhaften Bruch zwischen uns beiden gekommen. Das hat mich sehr getroffen. Dann war die Situation in meiner Arbeit, wo ich dieses menschliche, zahre, ätzende Umfeld habe, gedacht, ich habe sowas von keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr. Und habe dann beschlossen, okay, ich orientiere mich beruflich neu. Ich möchte gerne meine kreative Seite ausleben, weil deswegen habe ich eigentlich die Ausbildung zum Drucktechniker gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein bisschen was Kreatives, also eine rein technisch-kaufmännische Ausbildung. Ja. Ich habe mich dann mit Freunden und Bekannten besprochen, habe ihnen dann so erzählt und habe dann beschlossen, mich in Graz an der Fachhochschule für Industriedesign zu bewerben. Habe meine Mappe zusammengestellt und so war guter Dinge. Und dann komme ich zur Aufnahmeprüfung und lege meine Mappe vor und die Reaktion des Professors war jetzt nicht, naja, reicht nicht, sondern nicht wirklich durch die Blume, was wollen Sie da mit dem Scheiß? Ja, also so richtig so, es ist Müll, was Sie da abliefern, schauen Sie, dass Sie weiterkommen, ja. Und da bin ich komplett innerlich auseinandergefallen. Ja. Ist mein kompletter innerer Kompass implodiert, weil ich war ja schon verunsichert wegen meiner Schwester, wegen dem Job und wegen der Kirche und so. Ja, das mache ich jetzt und so. Und das hat mich dann, also ich habe so ein inneres Bild gehabt. Das war wie wenn es mich auf eine riesen, in ein riesiges, endloses, weißes Nirgendwo hinaus katapultiert hätte, wo ich kein Null Halt mehr habe, null Orientierung habe und nichts mehr weiß. Und das Tragischste war, dass ich das Gefühl habe, ich habe Gott nicht mehr gehört. Das war weg, diese Verbindung. Nichts mehr da. Und dann ist mein Leben auseinandergefallen und was folgt, waren 7 bittere Wüstenjahre. Ich habe das falsche Studium begonnen, habe ein technisches Studium, habe begonnen, Erdöltechnik zu studieren. 2 Semester, mehr wurden es nicht. Haben nach den 2 Semestern gesehen, ich bin an Mechanik grandios gescheitert. Habe gesehen, das ist es auch nicht und war echt verzweifelt. Weil, was mache ich jetzt? Was soll ich? Das ist es auch nicht. Wie soll es jetzt irgendwie weitergehen? Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht und ich habe mich in eine Beziehung gestürzt. Und die war ganz, ganz bitter. Ja. Meine Motivation war, ich will eine Frau und ich will Sex. War leider so, bin ich nicht stolz drauf. Sie hat mich dann in die Beziehung hineinmanipuliert, weil sie nicht allein sein konnte, wobei ich ihr keinen Vorwurf mache, ja, weil zu manipulieren gehören immer zwei. Einer, der es macht und einer, der sich's gefallen lässt. Und ich war der sich's gefallen lässt, obwohl ich klare Zeichen gesehen habe. Das ist nicht gut für dich. Ich habe es nicht geschafft. Es war mir unmöglich. Bin dann zu meiner Partnerin nach Wien gezogen. Und dann ist sie in schwerste Depressionen abgestürzt, hat wochenlang gar fast nicht aus dem Bett geschafft und so. Also die war richtig am Ende. Und wir haben da unsere gemeinsame Wohnung bezogen, kurz bevor sie zusammenklappt ist und uns die schön herrichten. Und dann war es, wie sie in diesem fürchterlichen Zustand war, war die Wohnung eine Baustelle. Wir haben in einer 70 Quadratmeter Wohnung auf 20 Quadratmeter Kabinett, Küche und Bad gewohnt. Ja, alles andere war Baustelle. Ich habe dann 3 Jahre gebraucht, bis die Wohnung endlich, die schönen großen Zimmer und alles fertig waren. Und wir sind nicht miteinander klargekommen. Wir haben oft gestritten und das Fürchterliche war, sie hat immer wieder mit Selbstmordgedanken gehabt und immer wieder, wenn wir gestritten haben, hat sie mit Selbstmord gedroht und das war auch einige Male, bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Ja, habe ich in den Nacht, wir haben gestritten, dann habe ich in den Nachtdienst fahren müssen, ja, und dann hat sie mit Selbstmord gedroht. Das war, kann man nicht in Worte fassen, wie furchtbar das war für mich und bin da fast wahnsinnig geworden. Und ich habe mir es immer, immer schön geredet. Und ich habe mir es immer schön geredet und so nach dem Motto, ja, wenn es ihr mal besser gehen wird, dann wird sich das schon wieder einrenken und so weiter und so fort. Aber es ist besser geworden. Aber je besser es ihr gegangen ist, umso mehr haben wir gestritten, umso weniger sind wir miteinander klargekommen, bis ich dann, das war im Sommer 2003, nach 5 Jahren habe ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, aus, das hat keinen Sinn mehr, ich will das nicht mehr. Und das war ein guter und wichtiger Schritt. Nur das Blöde war, ich bin dann in meine Pornografie-Sucht komplett abgestürzt. Und von 2003 bis 2006 habe ich, was das gelebt, war ich ein Hardcore-Junkie. Das heißt, mein ganzes Leben hat sich um den Konsum gedreht. Bin bis 3, 4, 5 Uhr in der Früh vorm Computer gehängt. Ja. Wenig geschlafen, ein paar Stunden geschlafen. Jahrelang. Ja. Und so. Und dann kam es zu einem Wendepunkt. Dann habe ich 2004 habe ich dann gesagt, okay, ich wünsche mir wieder eine Kirche. Ich brauche wieder Menschen, die meine Jesus-Beziehung teilen, wo wir gemeinsam unterwegs sein können. Und ich bin dann in die Kirche meiner Träume reingestolpert. Ich bin dann in einer Kirche und in einer Bewegung gelandet, wo ich gewusst habe, da bin ich wirklich zu Hause. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie wohltuend das war, nach den vielen, nach 8 Jahren in zwei Kirchen, die immer schwierig waren, die immer schmerzhaft waren. Ich mich immer wie ein Alien gefühlt habe auf gewisse Weise, ja. Komme ich auf einmal an und die nehmen mich so, wie ich bin. Ich muss dort nichts bringen, ich muss dort nicht irgendwas sein oder irgendwas darstellen. Es passt. Ein Beispiel, damit du einen Eindruck bekommst, wie ich damals unterwegs war. Gell? Ich meine, ich habe es damals geliebt, barfuß zu gehen, einfach so, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich habe auch mal im Sommer dann Wickelröcke angezogen, weil die super angenehm waren, wenn es heiß war. Und hat mir auch optisch gefallen, hat mir taugt. Und dann, so bin ich dann mit Rock und barfuß in einer, da war so eine Gemeindeversammlung am Abend und bin ich dann da so aufgekreuzt, ja, als Neuer. Und das Schöne war, das war kein Thema. Es haben wir im Nachhinein, zwar etliche Jahre später, schon ein paar Leute gesagt, dass sie mal geschaut haben. Aber niemand hat mich das spüren lassen. Niemand. Und diese Kirche und diese Bewegung sind mir bis heute unendlich wertvoll, weil diese Kirche und diese Bewegung haben mein geistliches Leben gerettet. Wirklich. 2006. In dieser Kirche habe ich auch die Hilfe bekommen, um aus meiner fürchterlichen Sucht rauszukommen. Ja. Das war dort kein Tabuthema. Das war okay. Und die haben mir dann einfach geholfen. Naja. Und das war ich so unendlich dankbar dafür. 2006 im März sind meine Frau und ich dann ein Paar geworden. Wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet. Endlich dankbar für diese Frau, ja. Ich war damals der Meinung, wie, bevor wir zusammengekommen sind, okay, ich habe in Sachen Beziehung und Sexualität massivst Scheiße gebaut, ja. Ich rechne nicht damit, dass ich noch heiraten werde, weil ich rechne eigentlich damit, dass ich als Konsequenz von dem ganzen Scheiß, den ich gebaut habe, halt für den Rest meines Lebens allein sein werde. Ja, es war okay für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, Gott wird mir da schon helfen. Mit seiner Hilfe geht das. Ja. Und dass ich dann diese Frau kennenlernen habe dürfen und dass wir eine richtig gute Ehe führen, eine glückliche Ehe führen, dass wir eine gesunde und glückliche Familie sind. Das ist für mich, das hat mich so tief berührt, einfach zu sehen, hey, Gott schaut nicht auf meine Vergangenheit, Gott schaut nicht drauf, was ich alles falsch gemacht habe. Er verzeiht mir und er gibt mir wirklich einen, schenkt mir wirklich einen Neubeginn und das hat viel gemacht mit mir. Juni 2007 war die Hochzeit geplant. Jänner 2007 reißt mein schweres Burnout komplett den Boden unter den Füßen weg. Von einer Minute auf den anderen. Es war entsetzlich. Ich war dann in einem Zustand, wo ich glücklich war, wenn ich in meinem Bett gelegen habe und eine Stunde den weißen Plafon angeschaut habe. Das war schön, weil dann war mein Hirn nicht überfordert. Ja, dort war ich. War für meine Frau ganz furchtbar. Wir haben überlegt, die Hochzeit zu verschieben. Gott sei Dank ist es mir dann bis Mai, Anfang Mai wieder so weit gegangen, dass ich arbeiten gehen konnte. Wir haben dann geheiratet, wie geplant. Es war wunderschön. Wunderschöne Hochzeitsreise. Ja. Und im November 2007 kommt der Rückfall. Und für die nächsten einen Vierteljahren bin ich so unglaublich zähen, grau versunken, die mir das Leben unheimlich an, die mir das Leben einfach nur anstrengend gemacht hat. Keine Freude da, keine Empfindungen, ihr emotional tot. Und das war richtig zart, weil es ist mir wirklich über ein Jahr lang ist es einfach nicht besser geworden. Der Umschwung war dann eine 4 Tage Intensivseelsorge. Da bin ich unendlich dankbar dafür, ja, dass ich das dann gemacht habe, weil da ist es dann wieder aufwärts gegangen. Also meine Frau war wirklich verzweifelt, weil sie gedacht hat, pff, Kinder und so weiter, kann sie sich abschminken. Wenn der Mann so beieinander ist, vergiss es. Es hat ihr sehr weh getan. Naja, März 2009 habe ich dann wieder so an Arbeiten begonnen. war sehr anstrengend. Von Null auf Vollzeit Panikattacken gehabt. Über ein Jahr nachdem ich so war. Na, fast 2 Jahre habe ich Panikattacken gehabt. Immer wieder. Dann war ich, wie ist es 2010 geworden? Mir ist es endlich halbwegs gut gegangen. Ich war wieder so stabil und habe mir gedacht, jetzt geht es wieder einigermaßen. Und habe dann beschlossen, ich mache im Oktober einen Monat so ein Mini-Sabbatical. Das ist gegangen bei uns in der, das geht bei uns in der Firma. Und Sabbatical beginnt. Am 7. Oktober stirbt mein Vater. Das war's dann mit der Erholung. Und es war immer anstrengend in Folge, ja. März 2011 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Das war ein Wunschkind, ja. Und wir haben sie unendlich lieb und sie ist wirklich großartig. Aber ein Säugling ist einfach auch brutal anstrengend. Man schlaft urwenig und. Ja. Hat auch Kraft gekostet. Meine Frau und ich sind 2012 dann ins Leitungsteam unserer Kirche berufen worden. Und als unsere Tochter aus dem Gröbsten heraus war, da war sie dann 3, hat sich unsere Pastorin verlobt mit einem Australier, hat sich entschieden, zu ihm nach Australien zu ziehen. Und ein halbes Jahr später waren meine Frau und ich als Pastoren-Ehepaar die neuen Leiter. Ich habe es geliebt. Es ist ein großartiger Job. Es ist ein unglaublich erfüllender Job und ein unglaublich schöner Job. Es war wirklich ein Traumjob, muss ich sagen, für mich. Ich habe mich gefühlt wie der Fisch im Wasser. Aber das Problem ist, wir haben eine sterbende Kirche übernommen. Unsere Kirche hat jahrelang immer nur Mitglieder verloren, Mitglieder verloren, Mitglieder verloren. Es sind Leute weggegangen, aber kaum, so gut wie keine Leute neu dazukommen, einige wenige. Wir haben dann vieles umgestellt, viele neue Sachen probiert und ich bin unglaublich dankbar dafür, wie die Menschen in unserer Kirche damals mitgegangen sind. Also es war, glaube ich, weil alle gespürt haben, hey, wir müssen Dinge ändern, es kann so nicht weitergehen. Ja. Nur das Problem war, es ist uns, auf lange Sicht ist es uns nicht gelungen, eine echte Wende herbeizuführen. Es hat es nicht gespielt. Meine Frau ist dann irgendwann einmal, ist ja alles zu viel geworden, hat sich aus der aktiven Leitung zurückgezogen. Dann ist noch mehr Verantwortung auf meinen Schultern gelegen. Ja, März 2024 waren wir dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, aus, das hat keinen Sinn mehr. Wir hatten schöne Gottesdienste gerade im letzten Jahr. Es sind immer weniger Leute gekommen, es hat keinen interessiert. Ja. Das Geld ist uns ausgegangen. Und dann haben wir zu Gott, haben wir uns Zeit genommen, meine Frau und ich, zum Beten und Fasten. Dann hat Gott gesagt, dass es zu gut ist, diese Kirche zu schließen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, war das Wort dazu. Das war für mich extrem schmerzhaft. Meine Frau war dann nicht so drunter gelitten. Und die hat sich schon 3 Jahre vorher verabschiedet innerlich von dieser Kirche. Und na, für mich hat mir das unglaublich weh getan. Und mein schwerster Gang war, wie ich dann bei einer Gemeindeversammlung den Menschen, unseren Leuten mitteilen musste, dass wir schließen werden. Ich habe den Satz fast nicht rausgebracht. Das hat mich unheimliche Überwindung gekostet. Aber, und das glaube ich war unser Meisterstück als Pastoren, wir haben dann beschlossen, okay, wir haben keinen Bock drauf auf Depri und so. Wir werden die Kirche mit einem großen Fest schließen. Wir werden vor dem Sommer zusperren, weil im Herbst nach der Sommerpause wird eh keiner mehr kommen. Und das Geld, das da ist, dafür schmeißen wir eine tolle Party, lassen ein fettes Buffet kommen und feiern noch einmal so richtig die vielen guten Dinge, die durch diese Kirche passiert sind. Und das war richtig schön. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass wir als Pastoren-Ehepaar den Menschen, so schmerzhaft das war, aber ihnen dieses Fest als Abschied geschenkt haben. Damit sie nicht so nur traurig rausgehen können, sondern auch verlegen. Und dankbar sind viele Leute gekommen, viele Ex-Mitglieder. Viele, die uns geschätzt haben, waren wirklich wunderschön. Und dann war es Juni und wir als Familie waren unglaublich erleichtert. Ich meine, unsere Tochter ist besonders in den letzten Jahren wirklich zu kurz gekommen. Besonders ich habe keine Energie mehr gehabt für sie. Oder viel zu wenig, keine, stimmt nicht. Aber viel zu wenig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt. Werde ich nie vergessen, wie wir da zusammensitzen und sagen, bah, es ist so schön. Jetzt ist die Kirche nicht mehr da. Jetzt haben wir endlich Zeit füreinander. Jetzt können wir endlich schöne Sachen machen. Jetzt können wir Dinge nachholen, die mir in den letzten Jahren nicht möglich waren. Wir waren da echt so voller Freude und Hoffnung. Naja, es wird Juli und es legt sich eine bleierne Müdigkeit auf mich. Ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt. Ja. Ich habe mir nichts gedacht dabei. Ich habe gedacht, ja, wenn es 10 Jahre hackelst wie ein Viech weit über die gesunden Grenzen hinaus, na, dann kommt halt irgendwann die Erschöpfung raus, wenn der Druck wegkommt. Und es ist Juli geworden, es ist August geworden, es ist nicht besser geworden, eher schlechter. Und Anfang September haben wir gedacht, ja, mache ich einmal wieder eine Vorsorgeuntersuchung. Das ist so ein jährlicher Routine-Rundum-Check, der in Österreich von der Krankenkasse bezahlt wird. Das war ein Donnerstag, mache ich Blutabnahme und Bipapo. Jo. Bin danach in den Nachtdienst gegangen, es wird Freitag, Es ist 8 Uhr in der Früh, ich bin noch in der Arbeit, ruft mich mein Hausarzt an und sagt: Herr Resch, bitte kommen Sie heute noch in die Praxis. Ich will Sie heute noch sehen, weil Ihre Blutwerte sind eine Katastrophe. Ja, bin ich in die Praxis gefahren, hat er mir gezeigt, also die ganzen Blutzellen und so weiter, also alles, was Blutzellen betrifft, war eine Katastrophe. Na gut, er hat gesagt, ich muss auf eine Hämatologie, das muss genauer angeschaut werden. War am Montag im Spital, auf der Ambulanz. Bluttest, Dienstag Ergebnis, Bluttest genauso katastrophal. Haben sie gesagt, okay, muss man Knochenmark anschauen. Mittwoch Knochenmarkspunktion, Freitag Befundbesprechung. Ich komme rein zur Befundbesprechung. Der Arzt fängt an, mir so allgemeine Fragen zu stellen. Und dann habe ich gewusst, okay. Der will mir jetzt einfach nur schonend beibringen, dass ich Krebs habe. Und die Diagnose war dann akute myeloische Leukämie, AML, Kurzversion. Es war Freitag und am Montag bin ich eingerückt ins Spital zur ersten Chemotherapie. Und dann hat ein elender Überlebenskampf angefangen. Die Chemos waren sehr hart für mich, hat hässliche Komplikationen gegeben. Ich war an dem Punkt, wo ich zu Jesus gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist alles so entsetzlich. Ich schaff's nicht mehr. Und ich werde nie vergessen, wie sehr mich das berührt hat, wie er mich dann abgeholt hat. Ja. Wie er einfach mir gezeigt hat, hey, ich bin bei dir, ich habe dich nicht verlassen. Ich gehe da mit dir durch, du bist nicht allein. Und das hat mich durchgetragen. Ja. Aber es war trotzdem extrem belastend für mich. Und das Furchtbarste war dann jener Stammzellentransplantation. Das ist die einzige Behandlung, die es in meinem Fall gegeben hat. Ich hatte die schlechteste Prognose, deswegen musste das sein. Riskanter Eingriff, extrem belastend. Also, da gehen sie wirklich an die Grenze dessen mit der Chemo, was den Körper gerade noch nicht umbringt. Ja, war fürchterlich. Ja. Aber ich habe ein neues Leben geschenkt gekriegt. Am 16. Jänner ist mein zweiter Geburtstag, da habe ich meine neuen Stammzellen bekommen. Und im März darauf ist dann das Ergebnis von der Knochenmarksbiopsie weggekommen, wo es dann festgestellt wurde, meine Leukämie ist weg. Ich habe keine eigenen Stammzellen mehr, nur mehr Spenderzellen. Und in diesem Fall ist sichergestellt, dass kein Krebs mehr da ist und auch nie mehr wiederkommen wird. Und ich kann da gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Einen Vierteljahre nach meiner Diagnose habe ich dann meine Chancen gegoogelt und die waren echt nicht gut. Naja, also ich bin sowas von dankbar, dass ich das alles überlebt habe. Obwohl ich, und das war das Erstaunliche, von Anfang an diese tiefe Sicherheit gehabt habe, es ist eine furchtbare Zeit, die mir vor mir liegt, aber ich werde es überleben und mir wird es nachher besser gehen als vorher. Aber es hat gedauert. Also ich war dann im Mai und da ist dann das größte Wunder in meinem Leben passiert. Weißt du, ich war mein Leben lang irgendwo ein seelisch bedient. Mein Leben war durchzogen, war von vielen, vielen Härten, Anstrengungen, Schwierigkeiten geprägt. Es gab kaum Zeiten, in denen es einfach entspannt war und einfach nur lief. Und einfach, das Leben ist schön, alles ist angenehm. Und so, das hat es so, so selten gegeben. Ja. Und das war für mich bitter. Ich habe da viel mit Gott gehadert. Ja. Aber das hat er mir Gott sei Dank vor der Diagnose genommen. Ja. Naja, aber zurück zum Mai. Ich bin dann. Das Schräge war, ich habe mir dann einen Hollywood-Film angeschaut. Sleepers, toller Film. Habe ich schon zweimal gesehen. Über so vier Jugendliche, die gröber Scheiße bauen und dann in eine Besserungsanstalt kommen für Jugendliche in den 1960er Jahren und dort brutalen sexuellen und körperlichen Missbrauch erleben. Und was aus diesen Kids dann geworden ist, das ist die Geschichte. Und der Film hat mich so getriggert. Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Mich hat noch nie ein Film getriggert und ich habe ja schon jede Menge heftige Filme angeschaut. Ja. Und ich liege da auf dem Sofa und mir geht es nur hundeelend. Ja. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey, was war das jetzt? Wieso geht es mir so elend? Was ist da? Was triggert mich da so? Und dann hat mir Gott gesagt, naja, schau, es ist dieses Ausgeliefertsein. Weil du während deiner ganzen Krebsbehandlung ja auch komplett ausgeliefert warst und hilflos warst und dieses Elend und Dreckige. Und das hat mir geholfen. Dann habe ich mir gedacht, oh, super, danke, ja, dann kann ich es wenigstens einordnen. Und dann habe ich weiter so vor mich hinsinniert und habe dann zu Gott gesagt, ja, aber was mache ich jetzt mit der Information? Mir geht es noch immer schlecht. Ich weiß zwar jetzt warum, aber besser geht es mir deswegen nicht mehr. Und dann habe ich eine ganz laute, eindringliche innere Stimme gehört, die mir gesagt hat, hey, du solltest anders damit umgehen. Und ich habe so gedacht, okay, ich sollte anders damit umgehen. Ja, okay, dann mache ich das. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das, ist Gottes Kraft so über mich gekommen, wie ich es noch nie erlebt habe. Das war so viel mehr als damals zu Ostern 97. Und ich habe nur gespürt, Bist du deppert? Irgendetwas ganz, ganz, ganz Gewaltiges passiert da gerade in mir. Da ist es irgendwas ganz, ganz Großes. Ach, Alter, was ist das? Was passiert da mit mir? Was ist das jetzt? Und ich habe wirklich, ich habe 2 Tage gebraucht, drüber sinniert und nachgedacht und gefragt, was war das jetzt? Und dann hat Gott mir wieder so ein inneres Bild gezeigt und gesagt, schau, ich habe jetzt das kaputte Fundament deines Lebens, dieser tief verletzte, kaputte Mann, der ich war, dieses Fundament ist jetzt weggenommen. Und ich habe da jetzt ein gesundes Fundament hingestellt. Und das war Hammer. Das war wirklich Hammer. Und da ist dann Gottes Frieden über mich gekommen. Da war in meiner Seele das, was ich in den 37 Jahren, die ich bis dahin mit Jesus gegangen bin, nie erlebt habe. Und was ich mir so sehr gewünscht hätte. Nämlich dieser tiefe innere Frieden, der größer ist als jedes menschliche Vernunft. Ein Frieden, den du einfach nicht erklären kannst. Und der über das hinausgeht, was normal ist. Weit über das hinausgeht, was normal ist. Ja. Und das Spannende ist, dieser Frieden hat mich dann nie seitdem nicht mehr verlassen. Es waren nicht alles Eitelwunder. Ich war im November auf Krebsreha. Das hat mir sehr gut getan. Ich komme heim von einer Krebsreha und habe einen Bandscheibenvorfall. Bam! Heftige Schmerzen. Gleichzeitig ist dann meine Mutter gestürzt mit ihren 90 Jahren, ist ins Spital. Ich bin dann auf Krücken zu ihr ins Spital gehumpelt, weil sie mich einfach gebraucht hat. Ja, sie ist schon sehr alt und da habe ich sie nicht allein lassen können. Ja, sie ist nicht gegangen. Dann ist es mir, habe Reha begonnen, also Physiotherapie. Und dann ist es mir im März endlich wieder besser gegangen. War guter Dinge, habe mir gedacht, ja, super, 1. Mai arbeiten, freue mich drauf. Was passiert? 18. März habe ich einen ganz, ganz bösen Unfall mit dem Fahrrad. Ja. Und ich bin schnell unterwegs gewesen mit knapp 30 mit dem Rad und fall mit voller Wucht auf meinen linken Ellbogen und der Ellbogen komplett zertrümmert. Ja. Wobei ich unendlich dankbar bin, dass ich nicht auf den Kopf gestürzt bin, weil ich hatte keinen Helm auf, weil ich war ja nur für die 3 Kilometer bis zur Physio. Dann bin ich da gelegen und wieder. Operation, 8 Wochen lang Ruhigstellung. Dann Physiotherapie. Ich bin aktuell jetzt in Reha. Ist noch nicht gut, aber der Frieden ist noch immer da. Und im Mai drauf ist dann meine Tochter zusammengeklappt, psychisch. Mein Eindruck ist, es ist einfach dieser Schmerz und das alles, was sie die letzten 2 Jahre seit meiner Krebsdiagnose belastet hat, ist einfach aus ihr rausgebrochen. Ja. Es hat dann auch noch eine ihrer besten Freundinnen ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt. Das hat nicht geholfen. Hat es dann viele Wochen kaum zur Schule geschafft und so. Sie ist jetzt in Psychotherapie und kommt dann zum Kinder- und Jugendpsychiater. Also was da ist nicht alles Eitelwonne, aber ich habe den Frieden. Ich mache das nicht fertig, dass meiner Tochter schlecht geht, weil ich habe die Zuversicht. Und das ist das Schöne und das ist diese Veränderung, für die ich unendlich dankbar bin, wo ich mir denke, ja, ich habe sehr, sehr lang drauf gewartet. Ich habe viel mit Gott gehadert, ich habe viel darunter gelitten. Dass ich so ein Wrack war, ja. Aber Gott ist treu. Gott ist mit mir gegangen. Er hat mich Schritt für Schritt verändert. Und am Ende hat er sein Versprechen wahrgemacht. Und ich kann jetzt, obwohl die Umstände nicht easy cheesy sind, den Frieden leben, den er uns verspricht und den ich mir mein Leben lang ersehnt habe.